Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Neulich sitze ich auf der Terrasse mit meiner guten Freundin Mareike. Und es entwickelt sich zwischen uns ein Gespräch über Gott. Mareike hat sich viele Jahre lang bemüht, gläubige Christin zu sein. Vielleicht hat sie sich das auch viele Jahre lang nur eingebildet. Aber wenn sie zurzeit eines weiß, dann, dass sie keine Christin mehr ist. Dass sie nicht glaubt oder zumindest nicht mehr. Wie ich denn bloß auf die Idee kommen könnte, die Bibel würde von einem freundlichen oder gar liebevollen Gott berichten. Wie sie denn bloß auf die Idee kommen könnte, dass das nicht so wäre, frage ich zurück. Ja, zum Beispiel wegen dieser Geschichte mit Kain und Abel, sagt sie. Beide nehmen sich ja eine Opferung zur Ehre Gottes vor. Kain als Bauer legt dafür Früchte seines Feldes auf einen Opfertisch und verbrennt diese. Abel als Hirte hingegen schlachtet ein Schaf und bringt dieses zum Altar. Und dann steht da weiter, dass Gott das Opfer von Abel annimmt, aber von Kain nicht. Einfach so. Als sei Gott völlig willkürlich. Daraufhin wird Kain eifersüchtig und erschlägt Abel, der sein eigener Bruder war, aber im Grunde für keine der Entwicklungen der Geschichte irgendetwas kann. Gott war es, der sich dem Abel gegenüber zugewandt, aber dem Kain gegenüber abgewandt zeigte. Dafür kann doch Abel nichts. Ist aber am Ende der Geschichte tot, während der Mörder noch lebt. Und jetzt sag mir, wo ist dein Bibelgott hier liebevoll und freundlich und bewirkt auf Erden Gutes? Ich hatte schon mal leichtere Gespräche auf einer Terrasse. Zum Glück hüpfte in diesem Augenblick Familie Rotkehlchen an uns vorbei, die neulich erst ihre Jungen aus dem Nest geschubst hatten und die jetzt in den unmöglichsten Winkeln unserer Terrasse übernachten. Unglücklicherweise in einer Höhe, in der Nachbars Katzen locker drankommen. Und die wiederum haben allen Katzen in unserem Viertel Bescheid gegeben, dass bei Scotts auf der Veranda die Leckerbissen angerichtet sind. Jetzt ist bei uns immer der Geier los, respektive die Katze am Herumstreuen. Und wenn dann auch noch die Waschbären dazukommen, aber ich schweife ab. Wo denn dieser Gott, wie ihn die Bibel darstellt und wie sie über ihn in der berühmten Kain- und Abel-Geschichte berichtet, also wo denn dieser Gott liebevoll und freundlich sein soll und in dieser Geschichte Gutes auf Erden bewirkt? Das war ja die Frage, die Anklage von Mareike, die ich dann versucht habe, wie folgt zu beantworten. Ja, natürlich ist das ein mega unsympathischer Gott, könnte man zumindest denken. Einer, der sich im siebten Himmel beweihräuchern lässt, zwischendurch, aber natürlich nur, wenn er beim himmlischen Zeitungsstudieren die Zeit dafür findet, einmal genauer hinschnuppert, beim Abel den Wind gut stehen lässt, weil Gott Fleisch mag und ihm der Geruch eines knusprigen Lammes einfach lieber ist, als wenn Kain seinen Dinkel röstet und daher dort den Wind ungünstig wehen lässt. Immerhin heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 4, auch wortwörtlich: Gott sah das Opfer von Abel gnädig an, aber das Opfer von Kain sah er nicht gnädig an. Und dann wird weiter erzählt. Da ergrimmte Kain sehr, und jetzt überspringe ich ein paar Verse, und schlug seinen Bruder Abel tot. So gesehen ist das mit Sicherheit eine Geschichte, die einen geradezu dazu auffordert, in Gott einen eitlen Unsympathen zu sehen, der nicht an Frieden auf Erden interessiert ist. Er könnte ja schließlich beide Brüder gleich behandeln. Und alle gehen fröhlich nach Hause und sind noch am Leben. Man kann das so auslegen. Tatsächlich aber, glaube ich, ist diese Geschichte nicht ganz so einfach zu interpretieren. Interessant ist, dass Abel und Kain von alleine auf die Idee kommen, Gott anscheinend mit einem Opfer beeindrucken zu wollen. Dazu auffordern tut sie niemand, auch Gott nicht. Die gesamte Geschichte eignet sich schon mal nicht dafür, davon auszugehen, Gott wollte unbedingt ein Opfer. Das scheint menschliche Sehnsucht zu sein, auf die Gott reagiert. Jetzt kommt das Unbequeme. Einmal reagiert er annehmend, einmal reagiert er ablehnend. Das erscheint unfair, Aber genau da sind wir interessanterweise im Herzen des Anliegens dieser Geschichte. Und zugleich, möglicherweise, im Herzen der Unterschiedlichkeit von Menschen, die glauben wollen und Menschen, die nicht glauben wollen. Wir reden hier schließlich über Gott. Den, wenn es ihn gibt, der vor uns da war und auch nach uns immer noch da sein wird. Der, von dem wir ausgehen und dem, zu dem wir eines Tages auch wieder zurückkehren. Das ist nicht der olle Schulze am Ende der Sackgasse, der nur einmal im Monat duscht. Das ist der heilige Schöpfergott, die Mutter allen Urknalls, der Best Buddy aller Dinos und der, den selbst Putin nicht auslöschen kann. Gott ist mindestens einmal größer, souveräner, heiliger und zunächst einmal allen Verdächtigungen enthoben, eben weil Gott Gott ist. Er darf das eine Opfer positiv betrachten und das andere nicht. Das darf er, weil er Gott ist. Und wer das nicht aushält, hallo Kain, der hat in letzter Konsequenz doch kein Problem damit, dass möglicherweise Gott das eine Opfer lieber hat als das andere. Sondern der sucht möglicherweise einen Grund, erst gar nicht erst von einem Gott ausgehen zu müssen oder zumindest nicht von einem liebevollen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich glaube an Gott, aber die Geschichte von Kain und Abel wirft ein paar Fragen in mir auf. Oder ob ich sage, ich glaube nicht an Gott und die Geschichte von Kain und Abel ist schuld daran. Zum Glauben an Gott gehört, zu akzeptieren, dass er über uns ist und wir unter ihm. Und möglicherweise kommt noch hinzu, dass das israelitische Volk in dieser Geschichte seine eigene Erwählung als Volk Gottes verhandelt. Denn von Gott auf Erden auserwählt zu sein, heißt nicht, dass das Leben der Auserwählten in dieser Welt eine wahre Wonne ist. Das war schon immer jüdisches Erleben. Vorgestern, gestern und heute. Und hat vielleicht dieses Erleben in dieser simplen Geschichte mit verarbeitet. Das Erleben, immer wieder angefeindet und verfolgt und lebensbedroht zu sein. Warum lässt Gott das zu? Möchte man dann wenigstens als nächste Frage stellen. Also durchgewunken hat Gott den Mord des Kain an Abel schon mal nicht. Denn es gibt ein paar bemerkenswerte Verse, die habe ich vorhin zunächst außen vor gelassen. Kain kommt von seinem Opfertisch zurück, merkt, dass bei ihm der Wind schlecht steht, während er bei Abel gut steht. Daraufhin wird er zornig und senkt seinen Blick. Und die Geschichte erzählt dann weiter, dass Gott das bemerkt und Kain anspricht. Warum ergrimmst du? Das ist schon mal die erste bemerkenswerte Frage, denn unterstellen wir Gott einfach mal, er ist eigentlich nicht dumm, vermutlich allmächtig. Er weiß, warum Kain ergrimmt. Aber Jesus hat das später dann oftmals genauso gemacht. Kommt ein Blinder zu ihm, fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tue? Sagt der Blinde, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Eine Runde Krüppel-Bingo spielen will ich, deshalb stehe ich jetzt hier vor dir. Nein, natürlich nicht. Der Lahme erhält die Möglichkeit, das, was er will, selbst zu artikulieren. Dadurch verleiht Jesus ihm die freiheitliche Chance zur Selbstbestimmtheit. Wie Gott dem Kain. Warum ergrimmst du? Warum schaust du zornig auf den Boden? Mit anderen Worten, du hättest auch anders auf die Situation reagieren können. Und dann erläutert Gott ihm das Ganze. Wenn du über eine gesunde Haltung verfügst, wenn du für dich selbst einstehen kannst, dann gehst du aufrecht und schaust nach oben. Hast du diese Haltung nicht, schaust du nicht nach oben. Jetzt gerade schaust du nach unten, weichst anderen Blicken aus und öffnest dem Bösen dadurch Tor und Tür, dass es Besitz über dich ergreifen kann und Böses gebiert nur wieder Böses. Gott gibt Kain also die Chance, sich jetzt souverän für das Richtige zu entscheiden, weil Gott weiß, es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Das galt schon für Adam und Eva und für Kain gilt das jetzt auch. Kain darf sich davon unabhängig machen, dass er Ablehnung erfahren hat in einer Sache, die Gott ohnehin nicht angeordnet hatte. Aber Kain schafft das nicht. Er schafft es nicht, sich dazu zu entscheiden, in Gottes Rat etwas Gutes, etwas Liebevolles zu erkennen, hält seinen Blick gesenkt, führt sein Bruder Abel auf sein Feld und erschlägt ihn dort. Erneut nimmt Gott Kain ernst, stellt ihn zur Rede und befragt ihn, wo sein Bruder sei, obwohl er es längst weiß. Kain antwortet Gott mit dem weltberühmten: Soll ich etwa meines Bruders Hüter sein? Also so ungefähr. Ist der nicht groß genug, dass er nicht selbst auf sich aufpassen kann? Und verpasst erneut eine Möglichkeit, für sich selbst einzustehen. Es ist ein Jammer mit diesem Kain. Nicht mit Gott, mit Kain. Das darf man auf keinen Fall durcheinander bringen. Kain verpasst eine Chance nach der nächsten, das Richtige zu tun und zu sich selbst zu stehen. Aber auch jetzt noch rotzt der Gott gegenüber wie ein 13-Jähriger herum, der gerade entdeckt hat, wie schick es sein kann, zu Hause dauerhaft schlechte Laune zu haben. Von diesem Moment an übernimmt aber nun Gott die Gesprächsleitung. Was um Gottes Willen hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und jetzt wäre eigentlich zu erwarten, dass Gott zu einem seiner himmlischen Blitze greift und ihn zur Strafe auf Kain herniederschleudert. Und wenn das dort in Genesis 4 stünde, es hätte sich damals, als die Geschichte zunächst erzählt und dann aufgeschrieben wurde, keiner darüber beschwert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses doch sehr gütige Wort kannten sie alle. Und es war deshalb gütig, weil es die Regelung von noch davor ablöste. Die Regelung des: Haust du mir ein Auge aus, bringe ich deine ganze Sippe um. Nichts von alledem wendet Gott hier an. Er bestraft Kain, vertreibt ihn von seinem Acker und prophezeit ihm, wo auch immer er es erneut als Landwirt versuchen sollte, dass ihm der Ertrag des Bodens versagt bleiben wird. Und dass er ständig in Bewegung sein wird, auf der Flucht, vor anderen Mitmenschen, die ihn immer wieder vertreiben werden oder ihm gar nach dem Leben trachten könnten. Gott lässt Kain die Konsequenzen eines Menschen spüren, der etwas so Gewaltsames getan hat, dass andere Menschen ihm gegenüber ihre Angst zum Ausdruck bringen werden und ihn meiden oder gar vertreiben oder sogar bedrohen werden. Aber Gott beendet nicht das Leben von Kain. Er rächt nicht das Leben von Abel. Was, wenn er es getan hätte, seinerzeit Kain überrascht hätte? Nein, Gott bindet sich und sein Handeln sogar an das Wohlergehen von Kain. Sollte dich eines Tages jemand erschlagen, so wird ihm dies siebenfach gerecht. Und damit das gar nicht erst passiert, verleihe ich dir ein Schutzzeichen, das alle Welt erkennt, dass du unter meinem Schutz stehst. Kains Leben kann also weitergehen. Und das sogar unter dem besonderen Schutz Gottes. Hätte Gott nach dem gehandelt, was Menschen erwartet hätten, seine Geschichte wäre sehr kurz geblieben. So aber lesen wir dann weiter im ersten Buch Mose, wie sich Kains Familie gründet und entwickelt, welche Nachkommen erzeugt und sogar welche Orte er begründet. Es ist eine Geschichte, die ganz sicherlich quer im Magen liegt. Eine Geschichte, bei der am Ende auch ich noch Fragen habe und noch nicht jede Frage beantwortet bekommen habe. Eine Geschichte aber, bei der ich nicht einfach so gelten lassen kann, sie würde dafür sprechen, Gott sei ein unfreundlicher, nicht liebevoller Gott. Für mich ist auch die Kain und Abel Story und vielleicht sogar erst recht ein Bericht über die Freundlichkeit, die Liebe und vor allem die Barmherzigkeit Gottes angesichts der menschlichen Grausamkeiten dieser Welt, die er zulässt. Warum er nicht mit den Grausamkeiten in dieser Welt aufräumt, sprich, warum er nicht den Brudermord des Kain an Abel grundsätzlich verhinderte, oder spricht gar die Gewalt dieser Welt gegen eine Existenz Gottes? Da kann ich zuletzt nur noch an das Glauben wollen von Mareike und von dir appellieren. Willst du unbedingt glauben, dass es keinen Gott gibt? Willst du zulassen, dass die Grausamkeiten dieser Welt dafür Zeugnis ablegen, dass es unbedingt keinen Gott gibt? Willst du dem Bösen so viel Macht geben? Oh nein, ich glaube das nicht. Gott ist ein Gott der Liebe, der seinen Menschen die Freiheit lässt, dem Bösen zu folgen oder nicht, nach unten zu schauen oder nach oben. Auf die eigene Eitelkeit und das eigene Gefühl beschränkt zu bleiben oder auch das des Mitmenschen hoch zu schätzen. Das aber ist letztlich alles eine Frage des Glaubens. Denn für deine Haltung und auch für deinen Glauben bist du selbst verantwortlich, nicht der andere oder Gott. Weil du wirst immer Gründe finden dafür, dass der Wind für dich einfach schlecht steht.